Der für uns, der uns heute verortete Predigttext steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 6. Dort heißt es: Wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst euch nicht irreführen, weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Die Speise dem Bauch und der Bauch der Speise. Aber Gott wird das eine wie das andere zunichte machen. Der Leib aber nicht der Hurerei, sondern dem Herrn und der Herr dem Leibe. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Flieht die Hurerei. Alle Sünden, die der Mensch tut, bleiben außerhalb des Leibes. Wer aber Hurerei treibt, der sündigt am eigenen Leibe. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Liebe Gemeinde, der Mensch ist das einzige Wesen, was erröten kann. Und es ist auch das einzige Lebewesen, was Grund dazu hat. Wenn ihr wenigstens erröten würdet, schreibt Paulus. Wir haben ja gerade ein Donnerwetter von ihm für die Korinther gehört. Er schreibt: Wie geht es eigentlich in der Gemeinde bei euch zu? So dürft ihr nicht leben. Wir sagen heute mit so einem großen Abstand, wenn man eben mit Abstand dieses Wort betrachtet: Hier geht es um Fragen der christlichen Ethik. Also um die Frage, was sind gute Taten, was ist böse, was soll ein Christ lassen oder lieber tun. Und unser Predigttext beginnt so mit einem richtigen, wir sagen dazu, Lasterkatalog. Er sagt: Denkt daran, für Menschen, die Unrecht tun, hat Gott keinen Platz in seiner neuen Welt. Und dann sagt er ein Wort: Macht euch nichts vor. Menschen, die zu Prostituierten gehen, Götzen anbeten, die Ehe brechen, mit Kindern Unzucht treiben, Diebe, Wucherer, Trinker, Verleumder, Räuber, werden nicht in Gottes Welt kommen. Und dann ist so vom Ton her, sagt er: Basta. Dieses Basta kommt in dem Text nicht vor. Es ist aber der Ton irgendwie. Paulus sagt: Erinnert mal euch, einige unter euch haben früher so gelebt. Und es muss für ihn, er schreibt es ja nicht einfach so, einen triftigen Grund geben, warum er die Korinther an die Vergangenheit, ihr altes Leben, das Unrühmliche, erinnert. Der Grund war, einige in der Gemeinde führten ihr altes Leben weiter. Und dieser Lasterkatalog zeigt einfach mal, was überhaupt nicht in die christliche Gemeinde gehört. Und da ist es erstmal ernüchternd zu sehen, wie viele verwerfliche Verhaltensweisen in der ersten Christenheit zum Alltag gehörten, Fuß gefasst hatten. Das, was Paulus ja nicht macht, er spielt jetzt nicht den Moralapostel, sondern er spricht seine Gemeinde auf ihr neues Leben, ihr neues Sein in Jesus an. Er sagt nicht einfach, das dürft ihr nicht, sondern er sagt: Ihr habt doch sowas von Gott wie Flügel bekommen. Warum scharrt ihr dann im Dreck? Erhebt eure Schwingen. Geistlich ausgedrückt meint er: Ihr seid doch durch eure Taufe und eure Bekehrung zu Jesus vor Gott in einen neuen Stand gesetzt. Warum verändert ihr nicht euren Zustand? Ihr seid von Sünden reingewaschen durch Jesu Blut. Warum wälzt ihr euch im Schlamm? Durch den Namen Jesus seid ihr vor Gott gerechtfertigt und freigesprochen. Ihr seid sogar mit Gottes Geist beschenkt. Ihr seid Gott lieb und teuer. Aber was tut ihr? Paulus ringt hier mit einem abgestumpften Sündenbewusstsein, einer vernebelten Sündenerkenntnis. Denn die Angesprochenen, die wenden jetzt schon überraschenderweise ein: Was kritisierst du uns, Paulus? Hurerei und so weiter, das tun wir doch aus Glauben. Und Paulus sagt: Wie bitte? Ja, wenn ein Mensch in Christus frei wird, das hast du ja selber uns gepredigt, dann gilt doch, alles ist erlaubt. In diesem Text haben wir ein Beispiel dafür, dass eine christliche Halbwahrheit eine ganze Lüge ist. Paulus bestreitet ja die Freiheit in Christus nicht. Aber Freiheit ohne Grenzen, das ist Beliebigkeit, ja, das ist Bindungslosigkeit. Und er sagt: Aber ihr seid doch an Christus gebunden, oder nicht? Doch, ihr seid an Christus gebunden. Der Vers 12, ich lese ihn uns nochmal, der spiegelt diese Auseinandersetzung. Paulus schreibt: Ihr wendet ein, mir ist alles erlaubt. Mag sein, aber es ist nicht alles gut für euch. Ja, alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht dazu führen, dass ich meine Freiheit an irgendetwas verliere. Da merken wir schon, ein alter Text, ein aktueller Konflikt. Was ist mit uns, die Moralvorstellung, mit unseren Moralvorstellungen hier in der Gemeinde? Was ist mit unserer Kirche? Wie denken wir darüber? Und die Frage auch in Vorstellungen der Ethik und Moral ist immer: Orientieren wir unser Denken, unser Urteilen und Handeln an der Heiligen Schrift oder eben an gängigen Meinungen und Ansichten? Wie leben wir? Was sagen wir dazu? Fragen wir: Dient das wirklich der Gemeinde Gottes? Dient es Gott zur Ehre, zum Bau der Gemeinde oder nicht? Wir könnten dieses Predigtwort ja eine Frage einfach sein lassen an unser Leben und Zusammenleben. Vielleicht erstmal an mich selber, ob ich frei bin. Oder habe ich mich in falsch verstandener Freiheit selber verloren? Bin ich statt Herr Sklave? Und das betrifft mein persönliches Leben, das betrifft die Arbeit, den Umgang mit Geld, den Umgang mit anderen Menschen. All das. Bin ich frei oder nicht? Oder bin ich in eine Abhängigkeit geraten, die sich in Konkurrenz zur Abhängigkeit zu Gott stellt? Paulus sagt einfach: Die Gnade Gottes in Jesus, die Reinwaschung, dass ihr Kinder Gottes seid, die Gnade Gottes, die stellt den Begnadeten auch in eine Verantwortung. Die Christen in Korinth, die sozusagen Freiheit auf allen Gebieten propagierten, die begründeten ihre Ansicht ungefähr so und sagten: Naja, wichtig ist doch die Seele und der innere Glaube, denn die Seele geht ja zu Gott. Was der Körper tut, das spielt doch keine Rolle. Der zerfällt ja im Grab. Und dem widerspricht Paulus vehement. Er sagt: Gott hat den Körper und die Seele geschaffen. Und in dieser Einheit ist der Mensch Person. Und die Person des Menschen nimmt Schaden, wenn der Körper Schaden leidet. Und da meint Paulus kein Gebrechen oder keine Krankheit, sondern er spricht hier ganz konkret von Hurerei und Ehebruch. Die modernen Humanwissenschaften bestätigen das auch. Sie sagen, das Sexualleben, das Innenleben eines Menschen, das prägt sein ganzes Sein mit, die Seele. Paulus sagt dazu: Akzeptiert ein Christ nicht die Grenzen, die Gott setzt und die Gott auch dem Sexualleben setzt, wenn er das nicht akzeptiert, tut er sich selbst Schaden. Er verliert sich selbst. Paulus sagt das so, dass er sich selbst verliert. Er sündigt am eigenen Körper. Und deshalb benennt Paulus nochmal für die Christen eindeutig die Grenze, die Gott gesetzt hat, und sagt, hütet euch um jeden Preis vor der Hurerei. Alle anderen Sünden, die ein Mensch begeht, betreffen nicht seinen Körper. Wer aber Hurerei und Ehebruch treibt, vergeht sich an seinem eigenen Körper. Und wie gesagt, Paulus kommt jetzt nicht mit Gesetzen, denn wir hören ja nichts vom sechsten Gebot. Er sagt nicht, denn es steht geschrieben, das sechste Gebot, das sagt er nicht. Ich sage es nochmal, er spricht die Gemeinde auf ihr Sein in Christus an und bedenkt und sagt, bedenkt immer, vergesst das nie, wer ihr durch Christus vor Gott seid. Er meint damit, will sie ermutigen, lebt einfach, was ihr seid und nicht anders. Der Wochenspruch sagt das, lebt als Kinder des Lichtes. Und dann, nach dieser Argumentation, kommt Paulus zu seinem Zielpunkt, was er eigentlich sagen will. Die Frage, warum hat denn der irdische Körper vor Gott einen solchen Wert? Warum dürfen wir ihm nicht schaden? Und warum dürfen wir ihn nicht mit Schmutz füllen? Paulus beantwortet das so und sagt, wisst ihr nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, den Gott euch gegeben hat und der jetzt in euch wohnt? Und jeder unter uns, der getauft ist, der hat Gottes Geist empfangen. Der ist jedenfalls aus Gottes Sicht, egal wie er über sich selber denkt, aus Gottes Sicht ist er ein Tempel, und zwar für Gottes Heiligen Geist. Und das ist unglaublich ermutigend für unseren Glauben, dass Gottes Geist in uns wohnt. Die Frage ist nur, ob wir selber Menschen sind, die Gottes Geist zuhören und ihn wirken lassen und vor allen Dingen ihm gehorchen. Seltsamerweise ist Gottes Geist ein sehr stilles Wesen. Er überlässt es uns irgendwie, ob wir ihm zuhören und folgen. Gottes Geist erkennen wir daran, dass wir eine leise Stimme hören, dass er uns tröstet, dass er uns mahnt, dass er uns auf Jesus weist. Aber wir erleben auch, dass er oft genug schweigt. Wir hören gar nichts. Gottes Geist wartet. Er wartet, dass wir den Schritt tun, den er uns schon lange gezeigt hat. Und wenn wir den Schritt, den Gottes Geist uns schon lange gezeigt hat, tun, dann spricht er weiter. Sonst nicht. Paulus sagt, Leute, Gottes Geist in uns, das muss doch Folgen haben. Es hat auch Folgen. Denn dadurch, dass wir ein Tempel für Gottes Geist sind und Gottes Geist in uns wohnt, hat sich die Eigentumsfrage verändert. Ich gehöre nicht mehr mir. Paulus sagt, Gott hat euch seinen Geist gegeben, der jetzt in euch wohnt. Und jetzt dieser schöne Satz, darum gehört ihr nicht mehr euch selbst. Mein Bauch gehört mir nicht. Ich gehöre nicht mir selbst. Und es gehört irgendwie, meine ich, zu wissen, zum lebendigen Christsein, diesen Satz als Glaubensbekenntnis immer wieder nachzusprechen. Ich gehöre Gott. Ich gehöre nicht mir selbst. Die Frage, die im Raum mitschwingt, stimmen wir da ein? Haben wir unser Leben in Gottes Hände gelegt, in Christi Hände mit Leib, Seele und Geist? Im Grunde genommen geht es hier im tiefsten um die Frage der Hingabe, ob ich mich Christus hingebe, ihm folge. Und wenn ich merke, mir mangelt es an Glauben, dieser brennende Glaube, wenn mir das fehlt, dann mangelt es an Hingabe. Das ist ein Zeichen, dass es an Hingabe mangelt. Wo Glaube fehlt, mangelt es an Hingabe. Das ist doch, ihr Lieben, ein kraftvolles, erhebendes, ruhegebendes Wort. Ich bin Gottes Eigentum. Ich bin die Perle an seiner Hand. Und nirgendwo bin ich geborgener als bei Gott. Dadurch Wenn ich erkenne und es annehme, dass ich Gottes Eigentum bin, erfahre ich den Sinn, den wirklichen Sinn, den Sinn, den Gott für meine Erdenjahre hat. Der Sinn meines Erdenlebens, jedenfalls von Gott her, ist, meine Hände und meine Füße, mein Verstand, meine Sinne, mein Körper, die sollen Gott verherrlichen. Darum bin ich hier. Sie sollen ihn allein ehren. Und darin findet der Mensch, du und ich, Erfüllung. Und das will Paulus der Gemeinde ans Herz legen, wenn er schreibt: Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leib. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir wollen jetzt